Hier ist die Reederei Rudolf, der Interview-Podcast mit mir, mit Chris Rudolf. Eloy, ich habe deine Autobiografie gelesen, egal was andere sagen, und neben dem, was ich über dich schon so wusste, was ich so gelesen habe, erfährt man vieles mehr und du erzählst das auch alles relativ offen und schonungslos, was dir in deinem Leben so widerfahren ist an schönen und weniger schönen Dingen. Du hattest, muss ich feststellen, auf den, warte mal, lass mich kurz gucken, wie viele Seiten sind es? 222. Es gab viel Drama in deinem Leben. Ich finde, eigentlich zu viel für eine Person. Du machst aber einen sehr ausgeglichenen und glücklichen Eindruck. Täuscht der?
Ich denke auch manchmal, das ist ein bisschen viel für einen Mensch. Aber ja, was ich unbedingt mit meinem Buch erreichen wollte, es ist kein Geschichte von einem verbittert Mensch, einem verbitterten Mann, weißt du? Ich habe ganz viel erlebt, aber noch wichtiger da, dass ich es geschafft habe, auch alles zu verarbeiten. Und das bekomme ich auch zurück von die zum Glück viele Leser und Leserinnen, dass sie das auch sagen, dass sie sich erkennen in meine Geschichte. Und es ist auch viel. Aber alles, was ich erlebt habe, ich sage immer, man kann die Umstände nicht ändern, aber wie man damit umgeht, schon. Und wenn vielleicht meine Geschichte andere Menschen ein bisschen hilft, um vielleicht auch anders mit die Umstände umzugehen, mit die Gelegenheit umzugehen, dann ist mein Buch ein Erfolg, sozusagen.
Dein Leben ist auf jeden Fall, hoffe ich, ruhiger geworden, mit weniger Drama, das ist auch deinem Partner und eurer Tochter zu verdanken, oder?
Ja, zuerst natürlich nach meiner Beziehung zu Steven habe ich natürlich auch lange Zeit, wie sagt man das, eigentlich ein bisschen mein gay puberty erlebt, weil das war natürlich auch nach God in the Act und dann war ich eigentlich zum ersten Mal vrij, kon ik die welt erkennen, ik kon die clubscene erkennen. Ik heb jongens kennen geleerd, dat ik manchmal gedacht heb, nach einem Tag schon, okay, das ist der Typ für mich. Aber dann auch nach ein paar Tagen wieder gemerkt, dat is niet zo waar. Also ik heb Fehler gemacht und natürlich zum Glück auch Sachen gut gemacht, aber eigentlich was jedem Mensch verdient. Maar we brauchen alle so ein Zeit, um einfach die welt zu kennenzulernen. Bei mir war das natürlich anders, weil ich war 18 oder 19, als ich mit God in the Act angefangen habe und ganz jung erfolgreich geworden, dann habe ich eigentlich ein bisschen die Zeit damals nicht erlebt. Das kam dann erst später. Aber der Moment, als ich Ibo kennengelernt habe, das war auch der Moment, dass ich zum Glück auch schon viel verarbeitet hatte und viel die Welt gesehen. Weißt du, das war wichtig für mich. Also auf dem Moment, ich vergesse es niemals mehr, das war in Rotterdam. Als ich ihn sah, dacht ich, wow, was ein cooler Typ. Ich war total betrunken und ze hebben dan die schlimmste erste Satz gesagt. Kennst du mich nicht? Ich bin Eloy von God in the Act. Had ik gesagt, nein, kenn ich nicht. Normalerweise war das immer meine Glücksbringer, sozusagen. Also, das war natürlich ganz toll. Aber wir haben uns da richtig kennengelernt und ganz schnell verliebt geworden und nach 6 Monaten auch schon unsere erste Wohnung zusammengekauft. Also wenn es sich gut anfühlt, dann ist es auch einfach gut. Aber die Ruhe, Ibo hat Ruhe in mein Leben gebracht, aber zum Glück habe ich auch schon ganz viel verarbeitet davor.
Wenn man dein Buch liest, dann stellt man fest, dass du vieles rückblickend, hoffentlich auch damals schon, mit Humor und Selbstironie betrachtet hast. Also du schreibst zum Beispiel rückblickend, dass es dich wundert, wenn man sich heute rückblickend das Video anguckt, euer erstes von God in the Act oder das zu eurem ersten großen Hit, Love is Everywhere, dass man euch damals überhaupt abgenommen hat, dass ihr auf Mädchen steht. Das fand ich ganz lustig.
Ja, aber das sehe ich auch wirklich so. Ich meine, wir waren vor ein paar Tagen in unserer deutschen Wohnung. Man hat jetzt MTV 80s. Und da kam dann Wham vorbei mit Wake Me Up Before You Go Go. Wenn man die video ziet, kan man eigenlijk ook niet geloven dat er viele mensen waren die gedacht hebben, George Michael werd mijn vriend, mijn partner werden. Also, dat had man manchmal. Maar totaal wichtig in mijn leven vind ik immer zelfshumor. Ik vind de mensen, en dat hebben we natuurlijk oft met kunstler, die glauben zo fest aan dat eigen image, die hebben dan geen zelfshumor. Maar ik vind dat zo wichtig, want dat helpt man wirklich. Ik kan wirklich ganz laut lachen om mezelf manchmal. Oder was dat vielleicht niet zo goed gelaufen is. En dat vind ik zo wichtig. Mensen die geen zelfshumor hebben, vind ik eigenlijk totaal langweilig.
Mhm. Ja, dat verstehe ik goed. In deinem Buch ist die Rede von Inge, die war damals mit euch, mit der Band unterwegs. Inge war Reporterin der Bravo und hat immer Geschichten über euch oder um euch herum gestrickt, also Geschichten über irgendwelche Mädels, damit man diesen Mythos aufrechterhält, dass ihr heteros seid. Du schreibst aber auch, dass sie vermutlich wusste oder ahnte, dass du eigentlich schwul bist. Habt ihr da jemals drüber gesprochen? Während der Zeit wahrscheinlich nicht, aber vielleicht später?
Schön, dass du fragst, weil ich habe vor ein paar Wochen habe ich ein E-Mail bekommen und das war dann von Inge. Und ich habe Inge, naja, ich glaube, 20 Jahre nicht mehr gesprochen. Und dann hat sie geschrieben, dass sie mein Buch gelesen hat und dass sie es schön fand, wie ich auch Inge beschrieben habe. Aber vielleicht, dass ich die Frage auch mal an Inge stelle. Aber das Ding war natürlich damals, was man sieht, die ganze, wie sagt man das, Plattenfirma, Management, die Magazinen, die haben alle mitgebaut an das Image Cult in the Act. Und das war nicht nur bei Cult in the Act so, das war natürlich bei den anderen Bands auch. Also für alle Menschen gab es etwas, was sie davon bekommen haben. Als een magazinen met een schöne ILO-geschichte hebben viele magazinen verkauft. Oder met ILO auf dem Titelbild. Plattenfirma, wenn ich über die Liebe gesungen had. Und wir haben een Mädel im Video gehad. Haben die natürlich da Geld von verdient. Also allen, es war ein Business, sozusagen. Und das beschreibe ich auch in mein Buch. Ja, jetzt, ich bin jetzt mitten 40 und kann es natürlich sehen, dass jetzt natürlich viel mehr, kann es viel mehr relativieren, was total wichtig ist. Aber es ist natürlich, um so jung ein Produkt zu sein. Und dann, eigentlich versteht man das dann noch nicht wirklich, aber jetzt schon. Wir waren einfach ein Produkt. Und ein Produkt, was ich genossen habe, weil ich habe auch mein Jugendtraum gelebt, als ich 8 oder 9 war. Ich wollte Boybandstar werden, weißt du? Und dass ich so jung meinen Traum gelebt habe. Und damals war es auch schon ganz früh klar, okay, wenn ich die Welt wirklich sage, wie ich mich in mein Herz fühle, ja, dann passt das nicht in ein Boyband, die eigentlich gemacht ist, um natürlich junge Mädels zu begeistern.
Habt ihr damals eigentlich auch schwule Fans gehabt, die euch, weiß ich nicht, geschrieben haben oder euch Teddys auf die Bühne geworfen haben? Klar waren es in der Mehrheit wahrscheinlich junge Mädchen und vielleicht hat sich damals in den 90ern noch kein Junge getraut oder weniger als heute, einem männlichen Idol zu schreiben.
Es gab Jungs manchmal im Publikum, aber stell dich mal vor, wir haben dann Tours gemacht. Und zum Beispiel einmal Westfalenhalle waren 30.000 kreischende Mädchen da und dann vielleicht ein paar Jungs. Aber es war für keinen Fan möglich, um uns zu nahe zu kommen. Also auch nicht für Jungs, weißt du? Und ja, ich bin manchmal war ich dann auf die Bühne und dann habe ich Security-Menschen, Männer gesehen, gedacht, wow, die sieht ja toll aus. So, aber ja, ich war natürlich auch ja, kort in die act, gefangen, auch natürlich in das ganze Produkt. Ich hatte so viel Angst. Immer dem Gefühl, okay, eines Tages, wenn die Menschen, mein Management oder Plattenfirma, wenn die wirklich wissen, wie ich mich fühle, dann ist alles vorbei. Ich habe immer den Vergleich, das sage ich auch in meinem Buch, mit die Disney-Figuren, die im Disneyland oder Disney World rundlaufen, weißt du? Ich meine, die verkaufen den Traum an die Leute, die Besucher da im Park. Aber das Schlimmste, was sie natürlich machen können, zum Beispiel, wenn die nach die Toilette gehen, um dann die Mickey Mouse Kopf wie sagt man das? Dass vielleicht jungen Fans dann sehen, oh, Mickey Mouse, dahinter steckt ein echt Mensch. Und das war ein bisschen im Vergleich, ein bisschen humorvoll natürlich erzählt, aber das war mein Leben.
Du bist heute ein erfolgreicher Solosänger, hast vermutlich viele weibliche Fans, vielleicht mehr als männliche, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hast du viele weibliche Fans, junge, alte oder ältere, obwohl du oder weil du offen schwul bist. Ist diese Befürchtung von Managern und Plattenfirmen eigentlich überhaupt berechtigt? Diese Behauptung, ihr würdet nicht funktionieren als Produkt, wenn die wüssten, dass ihr schwul seid oder dass einer von euch schwul ist. Ist das vielleicht nur ein vorgeschobener Grund, mit dem diese Leute ihre Homophobie kaschieren?
Das kann sein. Im Nachhinein kann ich natürlich sagen, okay, ja, das stimmt, was du da sagst. Aber wenn ich als Mensch auch zurückdenke, ich war ein junger Mann, ich habe niemals Fußball gespielt, war ein Kind, ich habe niemals Fußball gespielt, ich habe getanzt, also gemobbt in die Schule, weißt du? Meine Vater hat niemals akzeptiert, dass ich schwul bin. Dann in einer Boyband erfolgreich zu werden, wo es natürlich ein Geheimnis war. Also ich habe auch selber mich bei Anfang nicht getraut. Ich war selber auch so, ja, wie sagt man das eigentlich? Ich habe auch dann festgeglaubt, alles ist vorbei, wenn Menschen mich wirklich kennen. Jetzt kann ich sagen, dass die Freiheit sich so viel besser anfühlt, weißt du? Das kann ich jetzt sagen. Und ich spreche auch manchmal Kollegen, die vielleicht nicht die Schritt genommen haben, dan kan ik nu erzählen, ook guck mal, es fühlt sich viel besser an, in Freiheit zu leben, weil das verdienen wir alle. Aber damals, habe ich mich nicht getraut.
Auch dein Caught in the Egg-Kollege Lee Baxter hat sich ja vor ein paar Jahren geoutet. Weißt du, wie es ihm damals ging, während eurer gemeinsamen Zeit als Band? Hat er auch so darunter gelitten, sich verstecken zu müssen? Habt ihr darüber mal gesprochen?
Naja, Lee hat ein Freundin gehabt bei Anfang von Caught in the Act, ein paar Jahren. Und wir hatten alle natürlich unsere Herausforderungen. Weil auch für Bastian, ihr lebt seit Jahren jetzt mit einer Frau zusammen, aber wir hatten alle 30, 40 Mädels vor die Tür. Weißt du, ob man hetero ist oder schwul, das ganze Boyband-Star sein, ist natürlich eine total crazy Achterbahn, weißt du? Also wir hatten alle unsere Herausforderungen.
Und du würdest im Nachhinein auch nicht sagen, oder anders gefragt, du würdest es auch wieder genauso machen bei all dem, was du weißt, was du unterdrücken musstest und die Angst, die du hattest. Hat sich das Abenteuer gelohnt?
Weißt du, ich bin nicht verbittert, ich bin glücklich in meinem Leben und alles, was ich gelebt habe und erlebt habe, war wichtig, um der Mensch Eloy zu werden, die ich jetzt bin. Also, dann kann ich sagen, ja, hätte, Fahrradkette. So ist es einfach. Ich kann es nicht mehr ändern. Ich hätte so viel lieber eine gute Beziehung zu meinem Papa gehabt. Weil ich weiß jetzt, Ivo und ich sind Papas von Indy. Indy ist jetzt 9. Und sie hört jeden Tag, wie geliebt sie ist. Und dass sie einfach sich selber sein darf. Und das verdienen alle Kinder. Ich meine, hätte mein Leben total anders gemacht, hätte ich einen Papa gehabt, die einfach achter mir gesagt hat, hey Eloy, es ist okay, wie du bist, weißt du. Aber das war nicht mein Weg, weißt du. Ich habe diesen Weg laufen müssen. Und im Nachhinein habe ich zum Glück damals mit meiner Coming Out mit Steven so viele Menschen erreicht, um damit auch ein Beispiel zu sein. Ein Beispiel, was ich selber leider nicht hatte, als ich klein war. Ich bin in 73 geboren. Also Anfang 80er Jahren gab es nicht viele Männer, in mijn case natürlich, mit wem ich mich identifizieren konnte. Weißt du, und das ist so wichtig. Das ist so wichtig für Menschen, um gute Beispiele zu haben. Und dass ich jetzt mit wie ich lebe, mit meiner Regenbogenfamilie, immer meine Message, auch auf die Bühne, was ich dann immer sage am Ende von meinem Auftritt ist, wir sind gleich. Mein Leben ist nicht anders mit Ivo, weil er ein Mann ist. Wir haben hier Liebe, wir haben Struktur, wir haben Harmonie. Wir haben unsere gleiche kleine Familieprobleme wie wir alle, weißt du? Und das ist meine Message da. Hätte ich so ein Beispiel in mein Jungsleben gehabt, hätte ich mich natürlich viel einfacher wohl gefühlt, um zu sagen, okay, ich bin ein bisschen anders dan die meisten andere Jungs. Aber es gab damals keine Beispiele, die mich damals geholfen haben. Aber ja, jetzt bekomme ich viele, auch mit meiner Familie, aber auch seit meiner Coming Out, so viele, viele Jungs oder Mädchen, die zu mir sagen, wow, Eloy, deine Geschichte hat mir so geholfen. Und ja, das finde ich so eine tolle Belohnung, weißt du. Und ja.
Ja. Es hat sich ja gerade, also dein Fall, Caught in the Act, 90er Jahre, gut 20 Jahre her. Jetzt hat sich gerade Matt Stoffers geoutet, auch Niederländer. Wie du war er Mitglied einer Boygroup bei Feuerherz. Und in dem, was er schreibt bei Facebook oder auch bei Instagram, deutete er an, dass er sich auch nicht vorher outen konnte. Offenbar gibt es bei Boygroups heute immer noch das ungeschriebene Gesetz, dass die Mitglieder nicht offiziell schwul sein dürfen, damit sich möglichst viele Mädchen in sie verlieben. Also es gibt immer noch dieselben Do's und Don'ts, wenn man heute Mitglied einer Boygroup ist, oder? Es hat sich nichts geändert.
Ja, aber auch wieder da. Ich kenne Martijn ganz gut und wir haben natürlich schon viele Male hierüber gesprochen und ich habe auch immer zu Martijn gesagt, wenn du so weit bist, bist du so weit. Lass dich niemals zwingen, um ein Coming Out zu erleben. Ich bin damals mit Steven natürlich von die Presse eigentlich geoutet und dann haben wir auch gesagt, okay, weil es gab einen Typ und die konnte ganz viel Geld verdienen in England. Die hatte ein Bild von Steven und mir zusammen und die wollte das verkaufen. Und das war eigentlich, als wir den Anruf von unserer Presseagentur bekommen haben, war das eigentlich der Moment, was wir beide auch, wie sagt man das, separat von einander, jarenlang haben wir gedacht, oh, ons Leben ist vorbei, wenn ein Anruf kommt. Aber das Coole war damals, dass wir zusammen waren. Und dann haben wir wirklich gesagt, okay, egal was andere sagen, wir lieben uns. Und wenn es Leute gibt, die an so etwas Normales als die Liebe zwischen zwei Menschen zoveel geld verdienen wollen, lass ons dan jetzt eigentlich endlich die Schritt nehmen. Und wir haben dann unsere Geschichte erzählt. Also, ja, ich weiß es nicht. Man kann auch sagen, ja, muss man es direkt sagen. Aber ich glaube, das ist für jeden Mensch persönlich. Ich meine, ich habe auch die Zeit gebraucht, um es für mich selber zu verarbeiten. Hätte ich vielleicht einen Papa gehabt, die bei Anfang direkt gesagt hätte, okay, Eloy, das ist gut, du kommst von einer Jung zu Hause, perfekt alles, ja, dann geht die Verarbeitung natürlich auch ein bisschen schneller. Aber ich habe so jung eigentlich, ich bin eigentlich so jung kultiviert, dass es nicht gut war, weil Mobbing, weil in einem Boyband, wo man nicht schwul sein kann, weil die Bestätigung von von meinem Vater niemals da war, weißt du, aber es kommt jetzt ein bisschen so rüber, als ob es eine traurige Geschichte ist. Aber wie du auch weißt, du hast mein Buch gelesen, dann weißt du auch, dass die Verarbeitung jetzt komplett da ist, weißt du. Und ja.
Du bist in den Niederlanden geboren, aufgewachsen, wohnst da nach wie vor. Ihr wohnt zusammen in Utrecht. Und die Niederlande haben, ich glaube, in der ganzen Welt den Ruf, sehr liberal und fortschrittlich zu sein, auch was Schwule, Lesben, Trans etc. angeht. Jetzt jährt sich ja demnächst die Öffnung der Ehe in den Niederlanden. Vor 20 Jahren war es, da waren die Niederlande die ersten weltweit, wo Schwule und Lesben heiraten konnten. Du bist ja viel in der Welt unterwegs, hast viel gesehen. Ist das Bild, das wir von den Niederlanden haben, richtig? Oder kommt es immer darauf an, wen man trifft?
Naja, so ist es natürlich. Das hat natürlich, ich muss sagen, Amsterdam war natürlich jahrelang de Gay Capital. Aber man hört auch die letzten Jahre ganz viel, dass da, wie sagt man das, Aggressie gegen schwule Couples passiert. Ja, das ist natürlich schrecklich. Und ja. Ich weiß es nicht. Amsterdam war immer okay, da kann man einfach mit einem Mann Hand in Hand laufen, aber man sieht doch die letzten Jahre, dass es eigentlich ein bisschen weniger geworden ist. Ich höre oft, dass Menschen mir sagen, okay, Eloy, jetzt ist alles so viel einfacher. Aber dann denke ich, nein, Toleranz ist etwas, was immer lebendig bleiben muss. Weißt du? Deshalb erzähle ich immer wieder meine Geschichte. Weil es gibt immer wieder einen kleinen Eloy irgendwo mit einem Vater, die seinen Sohn nicht versteht, oder eine Mama, die ihre Tochter nicht versteht. Toleranz muss etwas sein, was immer wieder lebendig bleibt. Und was wir natürlich zum Glück, weil wir eine Tochter haben. Ja, die hat ganz viele Freunde, Freundinnen kommen hier vorbei. Ja, die sehen ganz, seit die ganz klein sind schon, wie normal wir hier sind und wie lieb die beide Papa sind. Also, alles fängt an mit guten Beispielen, weißt du? Und ich bin nicht ein schwuler Mann, die auf die Barrikade steht mit Aggression. Aber ich bin, meine Art und Weise ist einfach erzählen, wie ich lebe. Und damit ein Beispiel sein. Und als ich zurück nach meiner Gesangkarriere, als ich vor 2 Jahren, egal was andere Sagen, gesungen habe bei Florian Silbereisen. Das Lied habe ich gewidmet an Steven, mein Ex-Partner. Und die Reaktion, die das Lied bei so viele unterschiedliche Menschen erreicht hat, nicht nur schwule Menschen oder weibliche Fans, aber wirklich jung, alt, Mann, Frau, hetero, schwul, alles, fühlte sich berührt von meiner Geschichte da. Und das war für mich so ein Schritt in de gute Richtung, dass ich gedacht habe, guck mal, auch bei meinen Konzerten, da sitzt manchmal ein 80-jähriger Mann zum Beispiel und die hat ein Traan, weil er denkt zurück an seine Frau, die gestorben ist, weißt du. Und wenn man das mit einem Lied erreicht, also wenn man sieht, okay, Liebe für einen Mann ist nichts anders dan die Liebe für deine Frau, das ist wirklich meine Message da. Und das ist meine Art und Weise, um auf die Barrikade zu stehen. Statt mit einer Regenbogen, Fahne, rumzulaufen, was auch total wichtig ist, verstehe mich nicht falsch, aber ja, meine Art und Weise ist einfach ein Beispiel versuchen zu sein.
Das schaffst du ja, weil du ja immer ganz viele Menschen erreichst. Du hast ja ein gewisses Publikum, denen gibst du das immer wieder mit. Es ist eigentlich gewissermaßen so ein immerwährendes Coming-out, was man da hat. Ne? Immer wieder werben für Respekt, Toleranz.
Ja, und bei meiner ersten Konzerttour, noch vor Corona, habe ich zum Glück 20 Solo-Konzerte in Deutschland gemacht, de Kopf aus, Herz an Tour. Und ich wollte unbedingt am Ende von meinem Show ein riesen Regenbogen, also wie sagt man das, so ein inflatable Regenbogen, blow-up, ich weiß wie das heißt auf Deutsch, so'n Luftding. Und dann haben wir dann ein Lied Regenbogen gesungen und dann habe ich genau auch das gesagt, dass wir eigentlich alle, die Liebe ist einfach gleich, ob man mit einem Mann oder einer Frau zusammen ist, gibt keinen Unterschied. Und dann sind all die Menschen dann aufgestanden und die haben wirklich, und dann ich wiederhole mich selber, aber jung, alt, Mann, Frau, hetero oder schwul oder lesbisch oder whatever, die haben sich erkannt gefühlt. Naja, das ist doch super, weißt du, das ist dann meine Message und meine Botschaft, die ich immer gerne wiederhole.
Wie ist das denn, wenn du mit deinem Partner Ibo und eurer Tochter Indi, wenn ihr verreist oder im Urlaub seid, werdet ihr da als zwei Väter mit einem Kind manchmal komisch angeguckt? Werdet ihr manchmal gefragt, wo ist denn die Mutter? Also das sind wahrscheinlich so typische Sprüche, die man hört. Oder passiert euch das gar nicht?
Naja, ich bin natürlich prominent. Also viele Länder, wo wir kommen, ist natürlich, kennen viele Menschen unsere Geschichte. Aber blöde Fragen gibt es immer, immer. Ich meine, manchmal hat man Menschen, die zu uns kommen, auch manchmal als Indi dabei ist. Ja, wie ist dann der echte Vater? Und dann denke ich, wie kannst du das fragen? Wir sind beide echte Väter, weißt du? Und dann auch da versuche ich einfach ein Antwort zu geben, dass ich auch erkläre, okay, man kann biologisch, man kann in einer Minute oder, nou, wissen wir auch, in ein paar Sekunden, kann man Vater werden, weil die ganze Act ist nicht so schwierig, um biologisch Vater zu werden, aber wirklich Papa werden, das wird man wirklich, weil nach langere Zeit, weißt du? Und also das Unterschied zwischen biologisch und nur vom Herz, ja, das gibt es eigentlich nicht in meinen Augen. Also dan muss man erklären, ja, wir sind beide echte Papas. Ja, das sind natürlich Fragen, dass ich denke, my God, wie kannst du das so sagen? Weißt du, auch noch wenn ein Kind dabei ist. Aber auch Fragen, ja, das geht doch nicht. Ein Kind braucht doch eine Mama. Auch da habe ich dann so'n standaard antwoord, was ich erzähle. Ich finde einen Mann total attraktiv, wenn ein hetero Mann auch kein Problem damit hat, um die Nägel zu lacken oder die Haaren zu tun. Warum kann ein Mann nicht auch die weibliche Talenten nutzen? Weißt du? Also, ich sehe das nicht so schwarz-weiß. Und ja, da auch sage ich es wieder, aber dann können wir dann vielleicht mit unserer Geschichte ein Beispiel sein dann. Und ich sage nicht, dass alle Mamas weg, weil eine Mama ist total wichtig. Einzige, was ich sage, dass auch ein Single Mom, Mutter, die ein männliche und eine weibliche Rolle haben kann. Also natürlich braucht man als Kind Beispiele, aber wir haben hier zu Hause, wir sind mit zwei Papas. Ja, das fühlt sich viel besser an dan damals bei mir mit einem Papa und der Mama. Weißt du, weil da war kein Harmonie, da war kein Struktur. Also Struktur, Harmonie und viel Liebe, das ist wichtig. Und ob das dann von einer Mama oder zwei Papas oder zwei Mamas kommt, das ist dann wirklich völlig egal.
Hm. Ist das schwer? Ihr habt so ein Arrangement mit der Mutter von Indy, dass ihr euch mit den Wochenenden abwechselt. Ansonsten ist Indy, glaube ich, vom Montags bis Mittwochs bei euch und die anderen Tage bei der Mutter oder umgekehrt. Ist das schwer, wenn man sich dann immer wieder trennen muss?
Naja, auch da vergleiche ich ein bisschen in Holland von die drei persen die verheiratet sind. GM2 trennen sich. Also es gibt natürlich Millionen Kinder, die in zwei Familien leben. Nur hat man da dann ein Papa, die vielleicht eine neue Freundin hat, oder Mama ist mit der Taxifahrer verliebt, whatever. Und dann gibt es Streit. Bei uns ist kein Streit, weil es ist einfach unsere Art und Weise. Also für uns ist das unser Normal. Und natürlich sagt Indy manchmal, ich vermisse Mama. Aber auch umgekehrt sagt sie, ich vermisse de Papas. Und wir sagen auch natürlich, als sie dann wieder weg ist, dann, oh, wir vermissen Indy. Aber es ist auch manchmal herrlich, um natürlich die Verantwortlichkeit zu teilen. Ich glaube, dass jeder Papa oder Mama das auch bestätigen kann. Dass es auch manchmal schön ist, dass wenn wir zum Beispiel Theater besuchen wollen oder die Mama will ein Date machen, dann hat sie auch die Zeit. Waarin die lebt die halbe Zeit bei uns und die halbe Zeit bei Mama. Also bei uns funktioniert es perfekt. Und ja, auch da natürlich het is super gewesen, dass Indy immer bei uns ist. Aber unsere, wie sagt man das? Es ist einfach so bei uns und so haben wir es eingekleidet. Und was Indy, die Wunsch von Indy steht immer ganz oben. Also wenn Indy vielleicht in ein paar Jahren sagt, okay, können wir es vielleicht Woche op, Woche af wechseln, dann machen wir das auch. Also wir sind total, wir haben immer bei alles gesagt, okay, nur wenn Indy happy damit ist. Sie darf niemals ein Opfer sein von unserer Entscheidung, Papas zu werden, weißt du? Und das ist sie auch nicht, aber das ist immer für uns wichtig. Also, aber auch mit meinem Beruf, manchmal bekommt man Fragen, Interviewanfragen oder whatever, wenn es nicht passt, weil Indy ist bei uns. Ja, dann sagt man einfach, ja, es passt einfach jetzt nicht. Wir werden dann nicht Indy sagen, okay, Indy, jetzt noch Mama, weil Papa Ilo muss das und das machen. Weißt du, Struktur ist so wichtig und ja, das funktioniert bei uns.
Und ich glaube, umgekehrt ist es, wie du gerade sagtest, wenn ihr zu zweit ins Theater gehen wollt oder was auch immer für eine Beziehung, ist es, glaube ich, auch ganz gut, wenn man zwischendurch einfach mal auf die Beziehung sich konzentrieren kann und dann nicht das Kind ist. Ne? Ich glaube, es ist gar nicht so übel.
Wirklich, wenn man jede Mama irgendwo auf die Straße fragt, okay, was hältst du davon, wenn wir manchmal dein Kinder irgendwo hinbringen, wo die total gleich so viel geliebt werden als bei dir und du hast ein paar Tage für dich selber. Dan sagen die alle, ja, perfekt, weißt du. Also das sind die Vorteile davon. Aber wie bei alles hat ein Vorteil und hat ein Nachteil. Aber ja, für uns funktioniert es perfekt. Und wie gesagt, voor Indy moet het goed zijn. En ze had twee familien, want het is niet zo dat we één familie zijn. Also die mama, daar had ze een thuis, bij ons had ze een thuis. Maar jede beslissing treffen we zu dritt. Also wenn es in die Schule einen Termin gibt, dann gehen wir da zu dritt hin, wenn es terminmäßig passt. Und sie hat zwei Zuhause, wo da so viel Liebe ist. Also wie cool ist das denn?
Ja, absolut. Du bist mit englischsprachiger Popmusik berühmt geworden, mit Eurodance damals, mit Caught in the Act. Heute singst du erfolgreich in deutscher Sprache Schlager, hast aber offenbar auch eine Schwäche für Fleetwood Mac. Steht in deinem Buch, hast du deiner Tochter Indy vorgesungen, als sie nach der zu frühen Geburt noch im Brutkasten lag und man sie nicht berühren durfte. Was ist Eloy musikalisch eigentlich für ein Typ?
Naja, ich habe hier zu Hause eine ganze Wand voll mit Vinyl. Und das siehst du jetzt nicht, aber ich habe da all die Alben von Madonna, natürlich, stehen. Aber ich habe auch Marianne Rosenberg, ich habe Prince, Kim Wilde, The Rolling Stones. Nou, mijn eigen is Vinyl, steht daar hinter mir. Also, eigenlijk alles. Ich glaube in mein Leben nicht an Schubladen denken, aber auch nicht in Musik. Also, ja, ich habe einen breiten Geschmack und ja, ich habe auch von Ibo gelernt, manchmal Sachen, dass ich vielleicht direkt sage, oh, nicht so mein Ding, doch ein bisschen die Zeit zu nehmen, um es dann doch vielleicht zu lieben. Mittlerweile zum Beispiel Patti Smith, so eine tolle amerikanische Sängerin, die ist auch so, die liest Gedichten manchmal auf die Bühne und die haben wir zweimal gesehen live. Ja, ist ja fantastisch. Also es gibt so viel Unterschied in Musik, wie es auch ganz viel Unterschied in Menschen gibt. Und das mag ich einfach.
Letzte Frage. Du hattest damals den Traum, als Kind schon berühmt zu werden, auf der Bühne zu stehen. Und hast das ja auch erreicht, zu einem teilweise hohen Preis, würde ich sagen. Haben wir auch drüber gesprochen, weil du dich verstecken musstest und dein wahres Ich und deine Gefühle verstecken musstest, deine Liebe damals zu Stephen Gately. Würdest du das heute alles nochmal so machen? Wahrscheinlich ja, aber vor allem, was würdest du jungen Menschen raten, die wie du damals von so einer Karriere träumen, davon träumen, Sänger, Schauspieler, Tänzer zu werden, berühmt zu werden. Was würdest du denen nach deiner Erfahrung oder nach deinen Erfahrungen mit auf den Weg geben?
Was wichtig ist als Künstler, als junger Mensch mit so einem Traum, ist das Glauben an dich selber. Weißt du, ich wusste unbedingt in meiner schwierigen Jugendzeit, ich habe irgendwo, als meine Kinderzimmertür zu war, hatte ich meine Traumwelt. Hatte ich ein bisschen so meine Märchenwelt, da habe ich performt und ich habe Auftritte gemacht, alles in meinem Zimmer. Da habe ich immer festgeglaubt, eines Tages bin ich dann berühmt. Das war wirklich so, weil mein normales Leben war nicht so schön. Aber das feste Glauben, dass du das irgendwann schaffst, das muss man einfach behalten. Weil deshalb hat es wahrscheinlich auch bei mir geklappt, dass ich wirklich fest geglaubt habe dran. Aber was auch wichtig ist, das klingt ein bisschen jetzt hier ein alter Mann, aber versuch auch etwas anders zu machen, um auch einen zweiten Plan zu haben. Weil das, um zwei Pläne zu haben, sagt nicht, dass das erste Plan nicht erfolgreich sein kann. Aber wenn man nur natürlich auf ein Ding geht und das findet dann nicht statt, weil wie viele hunderttausende junge Menschen haben nicht den Traum, um eines Tages berühmt zu werden. Also ein zweites Plan auch haben, also das ist ganz wichtig. Ja, um einen guten Kreis von Menschen um dich hin haben, die auch ohne dein Erfolg oder ohne deine Kohlen dich lieben. Und das ist so wichtig. Auch da wieder in mein Buch beschreibe ich ein paar Menschen, die für mich so wichtig waren und jetzt noch immer sind. Meine gute Freundin Yolanda, sie ist een Amerikanische Make-up Artist. Sie war damals die Make-up Artist, die meine erste Fototermin mit Golden Egg gemacht hat. Ich glaube, ich war 18 oder 19 dann. Und sie ist noch immer ein festes Teil mijn leven. Sie war da, als ich Erfolg gelebt habe, dann war ich natürlich fast immer weg, aber ich wusste, sie war da. Aber sie war vielleicht noch mehr da, als die Karriere wieder vorbei war. Und ich wirklich in mijn leven die, ja, ganz tief gegangen bin, maar ze ook daar. En dat is zo wichtig, weil, ja, wenn man Erfolg hat, dan stehen die Freunde in Schlange vor die Tür sozusagen. Aber wenn das dann wieder vorbei ist, ja, dann sind da ganz wenig. Also, zo wichtig om Menschen zu haben, ob es deine Familie ist oder Freunde oder Freundinnen, das ist egal, aber total wichtig.
Ja, das gefällt mir gut. Ich wünsche dir weiter alles Gute. Bleib so ein zuversichtlicher Mensch. Verbreite weiterhin deine Zuversicht und viel Erfolg weiterhin.
Dankeschön.